Herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 28. März, und wir starten gemeinsam in die letzte Woche diesen Monats. Und was für Wochen liegen hinter uns, was für ein Monat liegt hinter uns, muss man sagen. Jetzt haben wir leider schon seit über 30 Tagen diesen Kriegskrisenzustand. Und trotzdem, die Börsen laufen wieder, konnten sich stark erholen. Besonders die letzten zwei Wochen waren extrem stark. Teilweise die größten Tagesgewinne in großen Indizes gesehen. Der DAX hat über 1000 Punkte gewonnen in dieser Zeit. Und das ist doch sehr erstaunlich wegen vielen Faktoren. Aber es gibt auch Gründe, warum natürlich die Indizes steigen. Manchmal braucht es auch keine Gründe, aber wir gucken uns das natürlich genauer an. Was ist am vergangenen Freitag erstmal passiert? Man muss sagen, zum Wochenschluss schließt der DAX gerade so noch im Plus. Belastungsfaktoren wie die Energiepreise und auch die Furcht vor einer schärferen US-Geldpolitik sorgen aber dafür, dass die Gewinne minimal bleiben. Teilweise waren sie im Tagesverlauf noch um einiges größer, aber wir sind deutlich über 14.300 Punkte. Das ist erstmal sehr stabil, besonders nach so einer starken Rallye scheint es nur sehr kleine Gewinnmitnahmen allgemein gegeben zu haben. Viele Leute spekulieren darauf, dass es womöglich erstmal weitergehen wird. Viele Short-Positionen wurden auch glattgestellt, muss man sagen. Die Leute werden wieder optimistischer. Den Fear and Greed Index haben wir wieder bei 50, das ist also neutral, geht langsam Richtung Gier wieder über. Das war bis jetzt immer ein sehr guter Indikator, muss man sagen. Wir hatten vor einem Monat extreme Angst beim Fear and Greed Index, nicht nur auf den CNN Fear and Greed Index, auch von Bloomberg. Im Bank of America kann man immer, das bezieht sich eher auf die, sage ich mal, Stock Market, aber nicht nur in diesem Bereich, auch Anleihen, da zählt viel mehr dazu, der VIX-Index, aber auch der Fear and Greed Index auf Bitcoin, Kryptowährung gibt es auch, und der war sehr gleich gelaufen, hatten wir auch extreme Angst, und jetzt wieder ein bisschen zu viel Optimismus teilweise, weil wir wieder eine starke Rallye sehen, immer wenn die Kurse steigen, da freuen sich die Leute, da wollen die Leute wieder einsteigen, wollen schnell kaufen, bevor sie das FOMO natürlich, dass sie keinen Anstieg verpassen, weil es ist ja wichtig, wenn man sehr gute Tage verpasst, dann wird die ganze Rendite über längere Zeitraum wirklich schlecht ausfallen. Man muss eigentlich bei allen Tagen, die wirklich gut sind, mit dabei sein. Deswegen langfristig investieren, da hat man immer was mit dazu. In diesem Bereich, da braucht man auch keine FOMO haben, weil man ja zum Beispiel ein breit gestreuten Portfolio, bei irgendeiner Rallye gibt es immer, ob das Rohstoffmärkte eine Rallye ist, in bestimmten Sektoren, Tech-Werte, wenn man da ein gewisses Exposure hat, und da einfach mit partizipieren kann, dann braucht man auch keine FOMO haben. Also so viel dazu. Geldpolitik war das Thema. Wir haben eine robuste Konjunktur. Die USA natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Die Spitze der FED-Stimmen wird aber immer lauter, auch kräftigere Zinserhöhungen anzustreben. Und zwar jetzt nicht nur in 25 Basispunktschritte, also um 0,25%, sondern gleich um 50 Basispunkte, also 0,5% hochzugehen. Also dann doch eine Verdopplung momentan der Zinsschritte. Ganz klar wurde gesagt, dass die Fed dafür offen sei für größere Anhebungen, sollten die Wirtschaftsdaten dies auch rechtfertigen. Und das hat jedenfalls auch der Präsident der Fed von New York gesagt, der doch ein sehr hohes Gewicht mit hat. Vor einer Woche gab es ja bereits als Verfechter eines sehr strafferen Kurses der sehr bekannte gewordene US-Währungshüter James Bullard, der sogar den Leitzins insgesamt dieses Jahr auf über 3% steigen lassen will. Aber das ist nur eine Stimme von vielen, muss man sagen. Und er ist bekannt dafür, dass er sehr hawkisch ist in diesem Bereich. Wird immer gesagt, Doves und Hawks, also Falken und Tauben. Meistens sind jetzt momentan Falken, die Tauben sind eigentlich alle aufgefressen worden, weil die Inflation einfach extrem hoch ist, die Wirtschaft läuft heiß, die Leute... Es gibt so viele Jobs, immer weniger Leute brauchen wirklich Arbeitslosenhilfe. Die meisten Leute, die nicht Arbeit haben, wollen nicht arbeiten gehen. Es gibt viel mehr Jobs in der USA als Leute, die unbeschäftigt sind. Das spricht auch Bände, muss man sagen. Es gibt dieses Thema von Great Resignation, dass die Leute einfach sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ich bin finanziell relativ stabil. Ich habe noch viel Geld auch in der Corona-Zeit gespart zum Beispiel. Die USA haben ja unglaublich viel Geld, wirklich Bargeld bekommen durch diesen Checks, die sie ja haben. Mehrere tausend Dollar, die Durchschnittsamerikaner bekommen, teilweise auch investiert. Und die Aktien und andere Assets liefen ja auch sehr gut. Viele Leute sind davon gar nicht mehr so stark angewiesen. und sagen, ja, dann muss ich jetzt erstmal nicht arbeiten gehen oder ich nehme nicht jeden Job an, der mir angeboten wird. Es wird also geguckt, es werden höhere Löhne gefordert und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch die Wirtschaft gesamt auf längere Sicht unter Druck geraten. Der Dollar ist immer sehr stabil. Das spricht auch dafür, dass der Dollar die einzige Währung ist, der wirklich jetzt hier stark die Zinsen anheben kann, weil die Wirtschaft einfach im Vergleich besonders zum Euro ja sehr stabil läuft. Und außerdem, die USA hat, das hat Bismarck damals schon gesagt, und das stimmt heute genauso, die USA hat einfach das Glück, dass sie zwei schwache Nachbarn haben und sozusagen, oder keine gefährlichen Nachbarn, wir haben im Süden ja Mexiko, im Norden Kanada, da wird eine Kriegswahrscheinlichkeit eigentlich auf Null oder irgendwelche großen Konflikte, außer Handelsabkommen, ja immer relativ umstritten. Europa ist wie früher, merken wir jetzt in den letzten Tagen, wieder ein Pulverfass, nicht nur im Osten, aber auch, darf man nicht den Balkan vergessen, Balkan, auch hier sind noch viele Konflikte wahrscheinlich in der Zukunft vorprogrammiert, wollen wir es nicht hoffen, aber das ist immer ein ganz anderes Gemisch als die USA, ist da relativ stabil, politisch, innenpolitisch natürlich auch teilweise zerstritten, aber das sind ja viele Länder, das ist ein anderes Thema. Die Ölpreise schwanken weiter, sie kommen ein wenig zurück, muss man sagen, konnten aber wieder ein bisschen zulegen. Wir sind bei etwa 120 Dollar je Barrel, alles gucken wir uns dann im Detail nachher weiter an. Auch WTI hält sich hier bei 110 Dollar stabil. Der IFO-Index bricht ein, das sind eigentlich keine guten Zeichen, muss man sagen. Während besonders die Konjunktur in den USA sehr robust präsentiert, muss man sagen, ist die wirtschaftliche Lage hierzulande zum Beispiel, also in Deutschland, sehr fragil. Das zeigt jedenfalls der IFO-Index. Das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands war viel stärker eingebrochen, als Ökonomen befürchtet hatten, muss man sagen. Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit sehr harten Zeiten, wir haben hohe Inflation, wir haben die teuersten Energiekosten. Die Bundesregierung möchte jetzt die Bürger und auch Unternehmen entlasten, aber das wird erstens sehr teuer. Wie immer uns nur ein kleiner Tropfen auf den Stein, auf einen sehr heißen Stein. Der Tropfen wird gleich verdampfen. Erst recht, wenn es doch zu einem Gasstopp teilweise kommen könnte. Das wäre der Super-GAU für die deutsche Wirtschaft. Teilweise erwarten Ökonomen dann extreme Einbußen. Bruttoinlandsprodukt von 0,5 bis minus 3% Einbußen, wenn wirklich ein Gasstopp passieren sollte. Teilweise werden sogar Blackouts befürchtet. Ob das wirklich alles so schlimm kommen würde, das weiß man natürlich nicht, aber die Lage in Deutschland, Europa ist natürlich sehr angespannt. Was nicht angespannt ist, sind momentan die Kryptomärkte. Die laufen wieder sehr gut, muss man sagen, hatten einen rasanten Anstieg in der letzten Woche. Anleger greifen wieder verstärkt zu Bitcoin und Co. Die älteste und auch klar die bekannteste Cyber-Device, Kryptowährung. Andere sagen, es gibt keine Währungen in diesem Bereich, das sind alles mehr Assets, Vermögenswerte. Verteuerte sich um 2,2% am vergangenen Freitag auf Richtung 45.000 Dollar wieder. Das war eine ganz starke Woche, muss man sagen, ein Plus von mehr als 10%. Auch andere Kryptowährungen ziehen an, also Ethereum ist ja besonders zu nennen, die Bitcoin hier outperformen konnte. Befeuert werden die Kurse durch Spekulationen, dass zum Beispiel auch Russland für seine Öl- und Gasexporte Bitcoin akzeptieren könnte, wird hier von Empton Research angeführt. Das wäre eher ein Punkt, der mich hier nicht bullisch stimmen würde, muss ich sagen. Kurzfristig, klar, kriegt man dann mehr Nachfrage. Aber dann wäre natürlich Bitcoin wieder das Thema Ganoven-Währung. Müssten wir das weiter sanktionieren, regulieren, da kommt die US-Regierung wieder daher und so weiter und so fort. Ob das immer so gut wäre in diesem Bereich, lasse ich mal dahingestehen. Aber das wird von Empton Research hier mit angeführt für den Grund. Ich glaube einfach dafür, dass die Leute wieder optimistischer werden, sehen, okay, Russland kommt in diesen Krieg nicht weiter, ob jetzt weiter Eskalationen passieren werden, es ist schon viel eingepreist, die Märkte haben eher Angst vor Sachen, die sie nicht kennen, muss man ja sagen, wenn jetzt wirklich ein schwarzer Schwan noch kommen sollte, das ist momentan nicht absehbar, natürlich auch wenn immer Eskalation und viele verrückte Dinge im Krieg passieren können, sagen die Börsen momentan, ja, wir haben jetzt schon viel gesehen, viel eingepreist und sind jetzt wieder optimistischer. Mal sehen, wie es dort weitergehen wird und das schiebt auch den ganzen Markt, alle Assets an und Kryptowährungen sind auch ein Asset geworden, ein anerkanntes Asset von auch großen Banken zum Beispiel, die dann mitsteigen. Bei VW gab es hier ein bisschen schlechtere Nachricht, VW verschiebt jetzt auch seine Markteinführung des ID.5. Der ID.3 war ja, sag ich mal, der erste Durchbruch von VW in diesem Bereich von Elektroautos. Dann gab es den ID.4, das ist mehr ein SUV. Und das Elektro ID.5 sollte jetzt als nächster kommen, der wirklich ein Kassenschlager werden sollte. Der wird aber jedenfalls verschoben. wegen fehlender Kabelbäume wieder. Und die kommen aus der Ukraine. Zeitweise die Bänder im Werk Zwickau zum Beispiel stillstanden, werde das Fahrzeug erst Anfang Mai und damit 4 Wochen später als zunächst geplant an den Händlern geliefert werden. Womöglich wird es auch noch später, muss man auch dazu sagen. Da werden wir sehen, wie es weitergehen wird. Dann gibt es immer mehr Druck auf Unternehmen, die noch in Russland aktiv sind. Telekom zum Beispiel war hier noch aktiv, genauso wie Renault. Und Renault, der französische Autobauer, gehört damit zum PSI, wo ja auch Opel mit dazugehört, war in Russland noch aktiv und kriegt immer mehr Kritik ab. Und sie machen teilweise jetzt Stopps, ziehen ihre Mitarbeiter wieder zurück, weil einfach die Sanktionen, besonders auch der politische und gesellschaftliche Druck, teilweise viel zu hoch ist. SAP hingegen sagt momentan noch, mal sehen, wie groß für SAP hier der Shitstorm möglich werden wird, dass sie keinen Komplettausstieg aus Russland möchten. Der Software-Riese SAP zieht sich aus dem Cloud-Geschäft in Russland aber zurück, macht aber vor dem Komplettausstieg erstmal Halt, denn sie sagen, sie stellen aktiv das Cloud-Operation in Russland ein, aber die, besonders durch internationale Sanktionen, die werden vollständig auch umgesetzt. Aber SAP hat deutlich größere Lizenzgeschäft fest, wo die Software bereits auch gekauft wurde, auch vor Ort installiert ist und entsprechend auch gewartet wird. Und da will SAP nicht die russische Unternehmen jetzt ohne seine Software, da geht der Buchhaltung, geht alles Mögliche darüber, CRM-Systeme einfach ausschalten würde. Das ist, weil, sagt SAP, das machen sie jetzt erstmal nicht. Ja, SAP konnte sich nach den einmaligen Sturz, nach den Quartalszahlen Ende 2020 war das, wieder gut erholen, ist aber jetzt auch wieder unter Druck geraten, muss man sagen, und die Entwicklung ist doch sehr enttäuschend. Das Rekordhoch bei 140 Euro ist jetzt schon noch immer noch sehr weit entfernt, muss man sagen, und das war auch Ende August 2020 und das ist schon sehr lange jetzt her. Die Dividendenrendite für SAP ist jetzt ganz interessant geworden, sind etwa bei 100 Euro, ist jetzt der Kurswert. Ja, KGV für die Umsatzentwicklung ist es ein Konzern, der jetzt gerade in einer Umwandlung sich stattfindet, mehr zum Cloud-Geschäft, da soll das Wachstum herkommen, da muss viel investiert werden, man ist dann damit direkter Konkurrent von AWS, von Azure, also von Microsoft, von Amazon, auch von Google und davon Alibaba und Tencent und Baidu, das sind die großen Cloud-Anbieter in vielen Bereichen. Klar gibt es noch Unterscheidungen von Applikationen von Cloud, wo SAP dort einschlagen möchte, aber ja auch mit Salesforce ein riesen US-Konkurrent dabei. Und SAP hat ja wirklich mit ganz großen Haien zu kämpfen. Und ist die Frage, ob SAP auch ein Hai ist oder einfach nur ein kleiner Fisch, der früher oder später in der Versenkung untergehen wird. Auf jeden Fall wäre sehr schade, ist der einzige große Tech-Player, nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Europa kann man das mit sagen. Sonst haben wir eigentlich nur noch Luxuskonzerne und Konsumgüterhersteller, wenn man es mal so ganz runterbrechen möchte, in vielen Bereichen leider. Gucken wir weiter. Es gibt auch strengere Vorgaben jetzt für Google, Facebook und Co. Und zwar geht es wieder um Datenschutz in vielen Bereichen. Und das schmeckt natürlich Facebook und auch Google Alphabet gar nicht. Denn es geht darum, dass Unterhändler der EU-Staaten und auch des Europäischen Parlaments sich geeinigt haben, ein Gesetz über digitale Märkte, das wird Digital Market Act genannt, dass die Marktmacht dieser Internetriesen einhegen, auch für fairen Wettbewerb sorgen soll, also mehr Richtung Kartellrecht auch. Es wurde ja auch schon festgestellt, dass Google, also das Tochterunternehmen von Alphabet, was jeder kennt, natürlich eine marktbeherrschende Stellung hat. Das wurde auch erst dieses Jahr nochmal ganz klar und deutlich. Und das heißt natürlich, dass hier Kartellrecht angewandt werden muss und da auch der Wettbewerb weiter geöffnet wird für Konkurrenten. Und das kann natürlich zukunftsmäßig auf die Margen drücken. China-Aktien hatten ja auch ein großes Comeback, muss man sagen, weil es wieder ein paar freundliche Töne gab. Es wurden auch ein paar Ängste bezüglich die Listing ja weggeräumt, mehr oder weniger weggeräumt, jedenfalls beschlichtigt, auch von der chinesischen Regierung, dass die Regulierung natürlich die Unternehmen nicht zerstören soll. Aber sie kamen wieder unter Druck natürlich, das wird immer sehr volatil bleiben in den nächsten Jahren, denke ich mal, solange nicht sichergestellt werden kann, dass kein Delisting erfolgen wird, dass sich die chinesischen Unternehmen, die ADRs also, besonders an die Bilanzierungsregeln und Offenlegungen der US-Börsen halten wird. Sie haben da bis 2023, 2024 Zeit. Das wird das große Thema sein, mit natürlich den Regulierungswahn teilweise der kommunistischen Partei. Das sehe ich aber gar nicht mal so extrem. Klar schlägt das auf Umsatz und Margen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt schon bei vielen Unternehmen stark eingepreist. sondern das dritte Thema, was viel größer ist, ist natürlich eine mögliche Annexion, Eingliederung, Krieg, Konflikt, eine Beeinflussung. Gibt es viele Bereiche, wo das passieren könnte, natürlich mit Taiwan. Also der Taiwan-Konflikt, die Taiwan-Frage muss man auch hier sagen, und besonders natürlich die Bilanzierungsregeln in der USA und das Delisting, was daraus folgen könnte, das sind die zwei Themen, die alle chinesische Aktien, die auch ADRs zum Beispiel haben, das haben alle großen Unternehmen, ob es BYD ist, ob es wie gesagt Alibaba, Tencent und Co. ist, das bewegt hier wirklich die Märkte. Und in den nächsten Jahren auch, also eine große Volatilität, dafür sind die Bewertungen natürlich attraktiv, aber das Risiko sollte man auch nicht vergessen. Das muss man ganz klar sagen, denn die Regierung in Peking hat der US-Aufsicht auch keinen Zugang zu den Berichten, der Buchprüfer jetzt gewähren kann. Jedenfalls nach einem neuen Gesetz zufolge gibt es diese betroffenen Unternehmen in den USA jetzt von der Börse genommen werden, wenn das nicht passiert, und immer mehr Experten sagen, ja, das vielleicht passiert eine Art Offenlegung von bestimmten Bereichen, von bestimmten Prüfungsberichten an die US-Behörden oder die US-Börsen auch. Aber eben keine vollständige Sachen, es werden bestimmt Sachen weggeschwärzt und gesagt, nein, das ist ja zu detailliert, das ist zu pikant. Das können wir der USA als Konkurrenzfeind, muss man ja sagen, um die Weltmachtposition 1 auch als Systemfeind nicht überlassen. Das sind ja sensible Daten. Mal sehen, ob da sich die US-Börsen drauf, ja, ob die da mitspielen. Das ist die Frage, das werden wir dann also sehen. Dann ein sehr interessanter Artikel, Nachricht kam vom Brief von BlackRock-Chef, der sehr bekannt ist unter allen weltweiten CEOs, allen Unternehmen und vielen Wirtschaftsanalysten und Kennern. Und zwar gibt es immer einen Brief vom BlackRock-Chef, und der ist ja Larry Fink, schon seit Jahrzehnten hat er BlackRock mit aufgebaut und gegründet. Und er sagt jetzt, das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen, ist gekommen. Und mal sehen, was hier der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters seinen Aktionären auch geschrieben hat. Wie sich auch der Krieg in der Ukraine und auf die Inflation, die Energiesicherheit und auch die Globalisierung auswirkt. Und das wird da natürlich sehr interessant, muss man sagen. Und das müssen wir uns auf jeden Fall anhören, was diese wichtige wirtschaftliche Persönlichkeit erzählt. Ich weiß, BlackRock ist bei manchen Leuten sehr verhasst. So oder so, er ist der weltgrößte Vermögensverwalter. Andere schwören ja auf Vanguard. Vanguard ist genau das Gleiche. Vanguard ist nur nicht börsennotiert. Es wird gesagt, es wäre so eine Art Gemeinschaft, dass da jeder mit auch Aktionär ist, der da ETFs mit anlegt, wie das genau gesandt wird. Mit John Bogle natürlich die ganze Geschichte von Vanguard. Aber BlackRock ist auch einer der größten Anteilseigner von Vanguard. Und Vanguard ist einer der größten Anteilseigner von BlackRock. Die hängen alle zusammen, auch State Street, alle anderen, Amundi. Was da gibt, die DWS, die hängen alle natürlich zusammen. Das ist diese Kapitalmarktstruktur. Kann man natürlich alles negativ hier auslegen, aber damit ermöglicht es natürlich auch viele Investoren über ETFs, zum Beispiel auch andere Fonds, in den Markt zu investieren und jedenfalls ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Das sollte man immer in Abwägung stellen. Natürlich haben sie aber auch einen ganz großen Einfluss, als recht als weltgrößter Vermögensverwalter, und damit ist die Agenda, auch die Denkweise von Larry Fink, auch für die Märkte sehr wichtig. Und deswegen gucken wir uns den Bericht oder den Brief ein bisschen genau an. Jedes Jahr schreibt jedenfalls der wohl einer oder einer der mächtigsten Männer, manche sagen sogar der mächtigste Mann der Wall Street, und das ist BlackRock-Chef Larry Fink, einen Brief an die Aktionäre des weltgrößten Vermögensverwalters, und das ist BlackRock. Dieses Jahr stand das in der Finanzbranche viel beachtete Schreiben unter dem Vorzeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der Einmarsch sei herzzerreißend, schreibt hier Fink dazu. BlackRock stehe an der Seite des ukrainischen Volkes, das im Angesicht der gnadenlosen Aggression wahren Heldenmut bewiesen habe. Was die Invasion aus Sicht von Fink für die Weltordnung, die Globalisierung und auch die Kapitalmärkte bedeutet, führte jetzt der BlackRock-Chef in den 10-seitigen Brief, den man auf der Seite von BlackRock nachlesen kann, auf Englisch, aber auch auf anderen Sprachen, ausführlich aus. Die Auswirkungen des Krieges seien demnach nach seiner Einschätzung nicht auf Osteuropa beschränkt, und sie würden noch jahrzehntelang auf eine Weise nachwirken, die man noch nicht vorhersehen könne. Nach dem Ende des Kalten Kriegs und der womöglich Ende der Geschichte ja immer wieder rezitiert wird, habe man Russland in dem globalen Finanzsystem willkommen geheißen, mehr oder weniger. In dem Land Zugang zu den globalen Kapitalmärkten auch gewährt, das muss man sagen, so jedenfalls auch Fink. Die ganze Welt habe von dieser globalen Friedensdividende und der Expansion der Globalisierung profitiert. Doch die russische Invasion hat die Globalisierung, wie wir sie aus den vergangenen 3 Jahrzehnten, die einen extremen wirtschaftlichen Aufschwung an den weltweiten Börsen natürlich, aber Wohlstand allgemein, Lebensqualität, Lebensstandards auf der ganzen Welt, nicht nur in der westlichen Welt, auf der ganzen Welt ja extrem angehoben hat, besonders in Asien, aber auch in Afrika. Als Reaktion darauf hätten jedenfalls Nationen und Regierungen die finanziellen und gesellschaftlichen Beziehungen zu Russland abgebrochen und damit auch einen ganz klaren Wirtschaftskrieg begonnen. Lavrov hat gesagt, der Westen hat ja den totalen Krieg gegen Russland auf allen Ebenen gestartet. Das sind natürlich auch ganz schlimme Wörter. Die Rhetorik, es zeigt, wie ernst auch die Situation immer noch ist, auch wenn sie sich momentan teilweise nicht mehr so anfühlt, weil der Mensch ist einfach an Sachen sehr schnell gewöhnt, muss man sagen, ja? An Bilder, an Nachrichten. Ja? Und das sollte man nicht vergessen, wenn Leute wieder vom totalen Krieg reden in Europa und genau wissen, was das auch bedeutet. Die Russen sind sich der Vergangenheit sehr bewusst, wird immer mit angeführt natürlich. Das zeigt, wie ernst das auch Russland ist, das ganze Thema. Kapitalmärkte und Finanzinstitute seien aber eben noch nicht weitergegangen. So Fink, dessen Unternehmen global 9,5 Billionen Dollar an Vermögen verwaltet und sogar jetzt 10 Billionen nach den neuesten Zahlen. BlackRock habe sich den Bemühungen angeschlossen, Russland von den Finanzmärkten jetzt vollständig zu isolieren, muss man sagen. Der Zugang zu den Kapitalmärkten ist ein Privileg und kein Recht, schreibt Fink hierzu. Die Maßnahmen des Privatsektors zeigen jetzt die Macht der Märkte und die ist sehr stark. Kapitalwerte für diejenigen bereitgestellt, die konstruktiv innerhalb des Systems arbeiten, führt hier BlackRock-Chef aus. Genauso schnell können es aber diejenigen verweigert werden, die sich außerhalb des Systems eben bewegen. Auch würden die Wirtschaftssanktionen zeigen, was man im Angesicht von Gewalt und Aggression erreichen könne. Dabei beschreibt auch Larry Fink die längerfristigen Implikationen der Abkopplung Russlands von der Weltwirtschaft. Und zwar geht es hier um Abhängigkeiten, die man hier neu überdenken muss. Vor diesem Hintergrund würden Regierungen auf der ganzen Welt ihre Abhängigkeiten nun auch zu anderen Staaten prüfen, eben nicht nur zu Russland allgemein, was zu einem schnelleren Rückzug aus einigen Ländern führen könnte. Produktionsstandorte wie in Mexiko, Brasilien und den USA oder in Südostasien könnten dagegen davon profitieren, glaubt er jedenfalls, das sehen wir ja schon. Fracking ist wieder ganz heiß gefragt in der USA, besonders die USA profitiert wieder, muss man sagen, weil ich es schon erklärt habe, USA ist außenpolitisch gesehen, wirtschaftlich, ein sehr, sehr stabiles Land. Jurisdiktion, da muss man keine Sorgen haben als Aktionär, dass man enteignet wird, andere Bereiche eingeschränkt werden. Gibt es eine ganz andere Kultur zu Kapitalmärkten? Das muss man sehen. Und diese Sicherheit, immer mehr Konzerne, Mercedes, VW, andere große Konzerne verlagern ihre Produktion wieder in die USA, jedenfalls oder nach Nordamerika, Mexiko oder Kanada zum Beispiel. Auch natürlich Flüssiggas wird jetzt in großen Mengen importiert aus der USA für sehr hohe Preise. Also die USA ist wieder hier der ganz große Profiteur, muss man sagen. Und es hat auch einen Grund, warum natürlich der S&P 500 und andere Bereiche, andere Indizes ganz klar nicht nur ganz klar der führende Index ist und auch die stärkste Rendite in den letzten Jahrzehnten aufgeworfen hat. Da verblasst der MSCI World, wobei der ja auch schon aus 70% USA besteht. Das hat schon Grund, warum die USA einfach der Kapitalmarkt der Welt ist. Der BlackRock-Lenker spricht zudem auch über die Energiesicherheit, die neben der bevorstehenden Energiewende zu einer Priorität geworden ist. Als Reaktion auf Energieschock, der durch den Krieg ausgelöst wurde, blickten die Länder derzeit auf neue Energiequellen. Der Fokus in den USA liege auf den Kapazitätserhöhungen von Öl und Gas, also von fossilen Energiestoffen. In Europa und Asien werden dagegen die Kohlekonsum in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Also nichts mit Kohleausstieg, jedenfalls so nach Larry Fink. Das wird unweigerlich die Bestrebungen in Richtung Netto-Null-Emissionen auch sehr verlangsamen, was natürlich wieder schlecht wäre für die Klimaziele. Langfristig bleibt der langjährige BlackRock-Chef aber optimistisch. So glaubt er, dass die jüngsten Ereignisse die Umstellung auf klimafreundliche Energiequellen in vielen Teilen der Welt auch beschleunigen könnten. Auch Fink kommt in seinem Brief nicht an dem Großthema Inflation vorbei. In Deutschland und Europa liegt die Teuerungsrate derzeit bei über 5% und sie steigt wahrscheinlich weiter. In den USA ist im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 7,9% geklettert, so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit über 40 Jahren haben wir nicht so eine hohe Inflation gesehen. Und dann gab es auch mal sehr, sehr hohe Zinsanhebungen. Inflation sei in vielen Ländern auf dem höchsten Stand eben seit mehr als 40 Jahren. Gerade Geringverdiener seien mit höheren Preisen im Supermarkt, höheren Energierechnungen und niedrigeren Reallöhnen ganz klar konfrontiert, belastet, und die müssen die Zeche zahlen. Die Zentralbanken stünden aktuell vor einem ganz großen Dilemma, das es seit Jahrzehnten eben nicht mehr gab. Sie müssten sich entscheiden, ob sie mit einer höheren Inflation leben können, um die Wirtschaft am Leben zu halten, oder das Wirtschaftswachstum, um damit auch die Beschäftigung zu bremsen, um der Inflation Einhalt zu gebieten und auch hier sozial schwachen Menschen Schutz zu geben und sie nicht weiter durch eine Inflation auch Teil zu enteignen, muss man ja sagen, jedenfalls die Geldwert zu vernichten. Finke schreibt auch, wie sich im Krieg auf die digitalen Währungen auswirkt. Das ist ein interessanter Abschnitt natürlich. Ein aus seiner Sicht eher weniger diskutierter Aspekt: so veranlasste der Krieg die Länder dazu, ihre Abhängigkeit von Währungen neu zu bewerten. Ein globales, digitales Zahlungssystem könne, wenn es gut durchdacht sei, die Abwicklung internationaler Transaktionen verbessern und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche und Korruption verringern. Die Frage ist, von welchem globalen digitalen Zahlungssystem er redet. Redet er von digitalen Zentralbankgeld, was eben extrem zentralisiert wäre? Reden wir hier von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, also Ether besser gesagt, ist ja die Kryptowährung, die wirklich dezentral ist in vielen Bereichen. Das ist die Frage. BlackRock stand immer auf dem Bereich, dass die Leute nach ESG-ETFs suchen, also mehr hier klimafreundliche Alternativen, besonders in Europa extrem beliebt. Und das ist der Hauptfokus von BlackRock. Und Kryptowährungen werden gar nicht so stark angefragt darauf, ETFs oder Fonds aufzubauen. Das ändert sich aber jetzt langsam wieder. Auch BlackRock überlegt jetzt, wie sie in diesem Bereich Kryptowährungen sich engagieren können. Also sehen wir, dass da viel Bewegung drin ist. Auf jeden Fall interessante Zeilen, die man so oder so auslegen kann. Kommen wir kurz zu diesem Bereich nochmal. Preise, Rohstoffe natürlich, aber Preise am Ölmarkt geben teilweise nach, steigen wieder. Wir haben auf jeden Fall hohe Schwankungen. Und jetzt geht es um das Thema Embargo auch vom Öl, vom russischen Öl natürlich. Das wäre natürlich interessant, wie das sich auswirken würde. In den USA gibt es das schon, aber die USA ist halt nicht so abhängig vom russischen Öl, muss man sagen, wie Europa. Die nachlassende Forscht vor längerfristigen Ausfällen, zum Beispiel auch von kasachischen Lieferungen, da gab es nämlich einen Unfall, und der vorläufigen Verzicht der Europäischen Union auf ein Embargo des russischen Erdöls haben auch wieder für Kursverluste für den Ölpreis gesorgt. Das bleibt aber trotzdem knapp, denn die Knappung ist eben noch nicht gebannt. Es wurde in den letzten Jahren sehr wenig in die Exploration, in die Förderung von Öl investiert, weil alle gesagt haben, ja, Öl, das wird schneller aussterben, wir brauchen das vielleicht doch nicht mehr so lange. Warum sollte man dann nämlich in Shell-Konzernen, Chevron und so weiter und so für ExxonMobil, warum soll ich denn da noch groß Geld investieren in eine aussterbende Technologie, aussterbenden Rohstoff? Dann kann ich doch einfach die Preise so laufen lassen. Die Maschinen laufen noch 20, 30 Jahre. Die können locker noch ganz viel Öl aus unseren Quellen hervorheben. Da brauchen wir jetzt keine neuen Quellen zum Beispiel erschließen. Die Preise bleiben auch so stabil, wenn wir nicht noch mehr Öl fördern, und investieren lieber das Geld in Windparks, in Solarparks. Das haben wir ja gesehen, dass es alle großen Ölkonzerne, ob das BP war, ob das Shell war, gemacht haben und mit extrem viel Geld jetzt erneuerbare Energien zum Beispiel aufkaufen. Aber warum ist Ölpreis überhaupt so wichtig? Das ist besonders für eine Konjunktur extrem relevant, und oft gab es Korrekturen nach so einem hohen Ölpreis. Haben wir letztens gesehen, diese Kosten von über 139 Dollar je Fass Brent gab es jetzt im Jahr 2008 nicht mehr. Und wir wissen, 2008, 2009 gab es die Finanzkrise. Das war nur einer der Gründe in diesen Bereichen. Werden wir sehen, wie es dort weitergehen wird. Natürlich auch das Thema Iran, Venezuela. Gibt es da womöglich jetzt bestimmte Abkommen und mehr Ölförderungen? Da kann man auf jeden Fall mit hohen Schwankungen rechnen, muss man sagen, in die eine oder die andere Richtung. Wir sehen auch wieder, Banken investieren auch weiter in fossile Energie. Über 740 Milliarden Dollar hat eine Studie rausgebracht. Also, ob sie damit gegen die Klimaziele verstoßen oder für mehr Nachhaltigkeit sorgen, ist ja ganz klar umstritten. Besonders jetzt immer dieses Thema ESG. ESG ist eine interessante Idee, die womöglich auch ganz gut gemeint war. Aber wir sehen teilweise, ob es gefiltert ist, ob es wirklich ausgegliedert ist, wie viel Prozent davon immer so wirklich übereinstimmt. Das beste Beispiel ist ja wirklich die Diskussion, ob man nicht nur Gas ist ja als ESG-friendly teilweise schon gekennzeichnet, sondern sogar Waffen, Rüstungskonzerne aufnimmt. Das ist ja wirklich ein Hohn, muss man sagen, wenn das so passiert und andere Bereiche, dann kann man ESG auch ganz klar lassen und kann ganz normal in Indexfonds investieren, die dann halt beim S&P 500 in den Top 10 ist halt auch jetzt ein Ölwert wie Exxon auf jeden Fall mit vertreten, der auch dann bekommt, wer das nicht möchte, der muss halt auf Einzelaktien gehen. So kann man das höchstens lösen. Werden wir sehen, ob ESG doch noch gerettet wird, dieses Prinzip, oder ob es doch einfach nur ein sehr guter Marketing-Schachzug war. Vielleicht noch ganz kurz, was haben wir denn für die Woche für interessante Kennzahlen zu sehen? Also diesen Montag haben wir XPeng, chinesisches Unternehmen, Elektromobilität bekannt, USA auch gelistet. Jefferies haben wir hier, Ginkgo Bioworks stellt Zahlen vor. Die sind vielleicht an diesem Montag noch interessant. Haben wir noch jemanden, Zhengtao, das ist das chinesische, asiatische Bier, was man so kennt. Das stellt auch seine Quartalszahlen vor. Planet 13, ja, und dann so ein paar kleine Nebenwerte, die da nicht so interessant sind. Am Dienstag geht es doch ein bisschen mehr zur Sache. Und zwar haben wir am Dienstag Quartalszahlen von China Construction Bank, auch Bank of China und aber auch BYD. Ich weiß, sehr viele deutsche Anleger sind dort investiert. Werden wir sehen, wie dort die Zahlen ausfallen werden. Bei China Construction Bank und Bank of China wird man sehen, wie sieht es denn momentan aus. Immobiliensektor hört man wieder wenig in China. Evergrande, was ist mit dem ganzen Thema? Also nicht nur Evergrande, der ganze Bereich. Wir haben einen unglaublichen starken Anteil des Immobiliensektors, Bausektors in der allgemein chinesischen Wirtschaft. Wenn der noch jetzt weiter abknicken würde oder insolvent geht, das wäre noch eine weitere Belastung für die Weltwirtschaft. Da kann es düsterer aussehen. Das ist die Frage, ob sich die Kurse immer noch so gut halten werden. Wir haben Micron, interessanter Wert natürlich, dabei Quartalszahlen vorstellt. Lululemon, das ist noch oft genannt worden. Aber auch Porsche stellt Zahlen vor. Aroundtown, Kuga, Encarvis ist dran mit Zahlen, die die letzten Wochen extrem gut gelaufen sind, wieder eine sehr hohe Bewertung erreicht haben, muss man sagen, aber langfristig gesehen eigentlich interessant aufgestellt sind. Dann werden wir sehen, wie es dort weitergehen wird, aber auch Nordex stellt Zahlen vor, aber auch Flatex, da so hier Wacker Neuhausen. Also aus der zweiten Reihe haben wir ganz interessante Werte, PSI hier vorhin erwähnt haben, der Autobauer stellt Zahlen vor, könnte Auswirkungen auch auf andere Autobauer haben. Am Mittwoch haben wir ja PetroChina, da geht es also auch wieder um Ölstoffe. Aber besonders Costco könnte interessant werden, Konsumriese in der USA, Paychex, aber hier in Deutschland besonders BioNTech, Exor, Sixt stellt Sand vor, Ströer, TLG Immobilien wäre vielleicht noch interessant, K92 Mining, wenn es um Rohstoffe geht, relativ beliebter Wert, aber auch Wüsten. Rot, die Versicherer, Adler Real Estate, ja, die haben sehr viele Probleme, muss man sagen. Besonders wenn es um Compliance geht, sieht es da sehr düster aus scheinbar. Das wären hier die Werte dann am Mittwoch. Gucken wir, ob Donnerstag noch was Interessantes dabei ist. Da haben wir in Großbritannien Hennes und Moritz, also H&M. Gucken, wie es dort aussieht. Einer der größten Konzerne, muss man sagen, in Großbritannien und europaweit gesehen. Walgreens in den USA, interessanter Dividendenwert, wenn es um Pharmawerte geht. Deutsche Wohnen hat auch natürlich Quartalszahlen noch, weil sie ja nicht vollständig übernommen wurden. Also sagen wir mal, über 80% gehört ja jetzt Vonovia. Trotzdem stellen sie ihre Zahlen noch vor und werden da weiter darüber berichten. Wir haben BlackBerry am Donnerstag, aber auch Warta, Jungheinrich, ja, hier auch bei Leuten lebt, aber auch BP ist zum Beispiel mit dabei, SMA Solar. Also hier viele Solarwerte die Woche dabei, muss man sagen. Werden wir sehen, ob diesen Sektor noch weiter nach oben treibt, der aber schon sehr, sehr stark jetzt wieder gelaufen ist, weil es ja jetzt als Freiheitsenergien gut verkauft wurden. Mit viel Zukunftsfantasie gucken, ob das die Quartalszahlen wirklich mitmachen können. Ja, und am Freitag wieder nur extrem kleine Nebenwerte, würde ich mal sagen. Sodexo, gut, 10 Milliarden sind gar nicht mal so klein, aber ja, kennt man noch vom Essen liefern, also vom Essen vielleicht in der Schule mit dabei. Vacutech, beliebter Wert, aber auch natürlich, zwar ein Corona-Profiteur, wieder ein bisschen zurückgekommen, muss man sagen. Auch eine sehr geringe Marktkapitalisierung. Das kann man dazu sagen, sonst sind wirklich nur kleine Nebenwerte. Und das wären jetzt hier die wichtigsten Namen gewesen, wenn man da hier ein paar Quartalszahlen sich genauer angucken möchte. Das war der Aktien-News-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.